So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arbeit, Gesund, Ich. Mein Name ist Andrea Leipelt. Ich bin Fachärztin für Allgemein- und Arbeitsmedizin. Heute sprechen wir über einen Bereich unseres Gesundheitssystems, der für viele Menschen selbstverständlich da ist, wenn es ernst wird, den Rettungsdienst. Doch viele Menschen sind unsicher. Wann ist eine Situation wirklich ein Notfall? Wann sollte ich den Rettungsdienst rufen und wann vielleicht nicht? Was kann ich selbst tun, bis Hilfe eintrifft? Und wie sieht eigentlich der Arbeitsalltag der Menschen aus, die im Rettungsdienst arbeiten? Dafür spreche ich heute mit Robin Zjabel. Robin ist Brandoberinspektor, koordinierender Praxisanleiter und Notfallsanitäter bei der Feuerwehr Waltrop. Robin, schön, dass du heute bei mir zu Gast bist.
Ja, hallo. Ich freue mich tatsächlich, dass ich zu Gast sein darf. Und auch erstmal ein schönes Hallo von mir. Genau.
Ja, fangen wir einfach an. Wie bist du eigentlich zum Rettungsdienst gekommen? Was hat dich besonders interessiert oder vielleicht sogar begeistert?
Oh, das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich habe ja damals gelernt auf der Ruhrkohle Industriemechaniker, bin dann im Rahmen einer Umschulung zur Feuerwehr gekommen. Ja, und da habe ich mich dann relativ schnell für den Rettungsdienst interessiert. Und habe dann meine Karriere auch so ein bisschen im Rettungsdienst gestartet tatsächlich. Und habe dann klassisch weitergemacht, erst Rettungssanitäter gelernt, dann Rettungsassistent, dann Praxisanleiter, dann Notfallsanitäter. Und dann irgendwann habe ich dann diesen Part des Praxisanleiters übernommen.
Also das volle Programm.
Ja, genau.
Erinnerst du dich noch an deinen ersten Einsatz?
Oh, mein erster Einsatz ist, glaube ich, schon über 25 Jahre her. Ja. Den ganz ersten glaube ich tatsächlich nicht mehr. Man erinnert sich natürlich an einige Einsätze zurück, weiß, die schön waren, die gut gelaufen sind. Aber den allerersten, ich glaube, das kann ich so nicht mehr sagen. Ja.
Bevor wir gleich darüber sprechen, wann wirklich ein Notfall vorliegt, lass uns einmal auf deinen Alltag schauen. Viele Menschen kennen den Rettungsdienst vor allem dann, in dem Moment, wenn das Blaulicht kommt. Aber der Alltag besteht ja aus deutlich mehr. Kannst du uns einen Einblick geben in Ausbildung, Training, Vorbereitung?
Ja, wenn man einmal den Beruf erlernt hat, dann ist es einfach so, also der Beruf des Notfallsanitäters, das ist ja mittlerweile ein Lehrberuf, der über 3 Jahre geht. Innerhalb dieser 3 Jahre hat man natürlich einen großen Schulblock. Man hat verschiedene Blöcke Praktikum im Krankenhaus, in verschiedenen Fachabteilungen und natürlich auch an der Rettungswache und wird dann eben halt bestmöglich auf den Einsatz dann irgendwann auf dem RTW oder auch auf dem Notarztfahrzeug vorbereitet. Wir haben ganz viel Praxis dabei. Wir üben ganz viel mit Phantomen, ob es die klassische Reanimation ist, ob es aber auch eine Thoraxpunktion ist oder ähnliche Geschichten oder einfach nur einen Verband anlegen, einen vernünftigen Druckverband oder eine stabile Seitenlage. Alles das ist da drin und das Ganze über 3 Jahre, sodass hinterher der fertige Notfallsanitäter einen richtig guter Beruf ist, wo man auch tatsächlich wirklich helfen kann, inklusive natürlich auch Medikamentengabe.
Wie sieht denn so ein typischer Dienst bei euch aus oder kann man das überhaupt sagen?
Ja, es gibt überhaupt keinen typischen Dienst für den Rettungsdienst. Ne? Das heißt, also das, was jeden Tag ist, dass wir morgens 7 anfangen. Das kann man sagen, das ist typisch, aber alles andere ist eher so ein bisschen untypisch. Ne? Ja. Es kommt immer auf die Einsätze an, aber das ist das Schöne an dem Beruf, weil jeder Tag ist anders, jeder Einsatz ist anders, alle Menschen sind anders tatsächlich, mit denen wir zu tun haben. Und so einen richtigen Tag, den gibt es nicht, aber das macht es eben halt aus.
Mhm. Wie viele Einsätze habt ihr so im Durchschnitt und welche Situationen begegnen euch da besonders häufig?
Ja, wir fahren am Tag so zwischen 10 und 12 Einsätze innerhalb von 24 Stunden. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Was begegnet uns häufig? Natürlich ist es der klassische Schlaganfall, der immer wieder mal als Notfall auftritt oder auch der Herzinfarkt natürlich. Ne? Oder der ein oder andere häusliche Sturz, der eben dabei ist oder auch ein Verkehrsunfall natürlich. Ja? Aber es sind auch eine ganze Menge soziale Probleme, wo wir halt hinfahren. Ne? Das heißt also, wo wir jetzt nicht wirklich medizinisch helfen können, wo wir nicht unbedingt einen Verband drum machen, sondern wo wir vielleicht auch einfach mal mit den Leuten sprechen müssen und schauen, wo denn da gerade das Problem liegt.
Ja, das ist ja, manche oder die meisten stellen sich ja spektakuläre Notfälle vor, ne? Schwere Unfälle, dramatische Einsätze, aber die Realität ist ja doch viel vielfältiger. Wenn man deinen Alltag hört, wird schnell klar, wie unterschiedlich die Einsätze sind. Und da ist auch die Frage immer wichtiger oder ein zentraler Punkt, wann sollte man eigentlich den Rettungsdienst rufen? Was ist aus eurer Sicht wirklich ein medizinischer Notfall?
Ja, da gibt es natürlich die klassischen Schlagwörter. Ne? Der Patient ist bewusstlos. Der Patient hat Schmerzen in der Brust. Er hat plötzlich Sprachstörungen, die auftreten. Oder der Arm, das Bein ist gebrochen, also Knochenbrüche, unheimlich starke Schmerzen, starke Blutungen tatsächlich. Ne? Alles das sind so für uns die klassischen Notfälle. Natürlich auch für psychische Probleme in irgendeiner Form. Da natürlich auch. Das heißt, es ist ja immer noch der Leitsatz, besser einmal zu viel anzurufen als einmal zu wenig. Das ist natürlich ganz klar. Und das ist für einen Laie ganz schwierig zu entscheiden. Habe ich jetzt einen Notfall? Ne? Kein Atemnot fällt mir auch noch dazu natürlich ein. Und dann werden wir eben mal schauen, was wir daraus machen und ob es denn tatsächlich mit dem Patienten ins Krankenhaus geht oder ob vielleicht der Hausarzt ausbricht.
Ja, und das ist ja für viele schwierig auch einzuschätzen. Aber wir haben ja jetzt schon mal klargestellt, was für Symptome wichtig sind, wenn man wirklich sofort den Rettungsdienst rufen soll. Und in diesen Fällen natürlich auch lieber einmal zu früh den Notruf wählen als einmal zu spät. Gleichzeitig gibt es ja auch die andere Seite, wann ist es kein Notfall? Da erlebt ihr Einsätze, die eigentlich keine Notfälle sind. Welche Situationen begegnen euch denn da in der Praxis?
Ja, das ist dann von mir aus der Durchfall, der plötzlich da ist, wo ich nicht zur Apotheke gehen möchte. Oder ich habe seit mehreren Wochen Schmerzen im Rücken, bin schon beim Arzt in Behandlung, weiß jetzt aber nicht, wie ich zum Arzt komme. Oder ich habe Übelkeit, ich habe Fieber oder so. Also diese klassischen Erkältungssymptome, das ist halt nichts für uns. Ne? Also das ist dann eher was für einen Hausarzt oder eher was für einen ärztlichen Notdienst. Weil unsere Fahrten enden ja in der Regel immer im Krankenhaus. Und wenn ich da schon gar nicht hin will, wenn ich da schon gar nicht hin muss, dann ist es da eigentlich auch nichts für den Rettungsdienst, ne?
Genau. Für solche Situationen gibt es ja den ärztlichen Bereitschaftsdienst mit der Telefonnummer 116 117. Da können sich dann kranke Personen hinwenden, die halt keine Notfälle sind. Der Rettungsdienst ist vor allem für akute Notfälle gedacht, also für Situationen, in denen schnelle medizinische Hilfe notwendig ist, also akute lebensbedrohliche Situationen. Und genau da stellt sich ja dann die nächste Frage, was kann ich denn selbst tun, bis die Hilfe kommt? Denn der Rettungsdienst braucht ja einige Minuten. Was sollten Menschen konkret tun, bis ihr vor Ort seid?
Als allererstes sollten die Menschen sich mal die Frage stellen, wie lange ist denn mein letzter Erste-Hilfe-Kurs her? Und
Genau.
den vielleicht mal das ein oder andere mal ein bisschen auffrischen. Ich glaube, das wäre schon mal gar keine schlechte Idee. Ja, was soll man machen, bis wir kommen? Man sollte sich bemerkbar machen. Ne? Man sollte ein Licht anmachen. Man sollte eine gut lesbare Hausnummer haben. Ja? Man sollte von vornherein sagen, wo man vielleicht wohnt, wenn es irgendwie auf dem Hinterhof ist oder so, dass man schwer zu finden ist. Und bitte sich bemerkbar machen. Wenn wir gerade nachts im Dunkeln, an einem ganz dunklen Haus und nirgendwo brennt Licht, das sieht dann schon nicht aus, als wenn jemand auf uns wartet. Das heißt, bitte, bitte bemerkbar machen, das ist das Einfachste und dann natürlich einfache Erste Hilfe leisten. Das geht von der stabilen Seitenlage, das geht über einen Verband, das geht auch über die Laienreanimation, die jetzt natürlich auch von der Leitstelle angeboten wird. Auch der Disponent an der Leitstelle würde eine Laienreanimation anleiten. Bitte, bitte keine Angst haben, sondern einfach sich darauf einlassen und einfache Sachen helfen. Und manchmal hilft auch einfach nur reden, ne? Reden mit dem Patienten, nicht alleine lassen und dabei bleiben.
Genau. Also ein Einweiser ist auch immer gut, ne? Wenn jemand gerade in so versteckten Gebäudeteilen, dass man jemanden hat, der einweist. Aber was mir immer auffällt, manchmal ist schon das Problem, den Notruf abzusetzen. Ja, da, gut, die meisten wissen die Notrufnummer 112, aber dann haben die plötzlich Hemmungen und sagen, was muss ich denn da sagen? Und Vielleicht kann man sich da auch immer an seinen Erste-Hilfe-Kurs während der Fahrerlaubnis, wenn man halt einen Führerschein macht, dran erinnern. Da kommen ja diese 5 Ws, die ja zum einen kommen nach dem Motto, wo ist es passiert, wann ist es passiert, wie ist es, wie viele Verletzte liegen vor, dass man sich daran entlang hangelt, damit man wenigstens so ein bisschen Handlungsanweisung hat. Ich weiß, der Disponent an der Leitstelle, der fragt sich schon durch, aber es ist für die natürlich auch einfacher, wenn schon konkrete Antworten kommen.
Ja, genau. Der Disponent, der macht ja so eine strukturierte Notrufabfrage, so nennt sich das. Und wenn man sich ganz grob merkt, ich rufe an und er legt auf, ich glaube, da hat er alle Fragen, er beendet das Gespräch. Und er beendet erst das Gespräch, wenn alle Fragen wirklich zur Zufriedenheit beantwortet sind. Ja, man muss da gar keine Angst haben anzurufen. Da sitzen Profis, die damit professionell umgehen und genau wissen, was man sagen muss. Man muss ehrlich sein, seine ehrlichen Sachen schildern. Nur so kann das richtige Fahrzeug kommen.
Genau.
Ja, das ist auch ganz wichtig, ne, dass eben genau, was ist denn passiert, dass man das ehrlich sagt. Dann kommt das richtige Fahrzeug. Und dann ist auch alles gut. Und das würde tatsächlich dann auch wirklich bis zur Telefonreanimation gehen, dass er sagt, okay, dann machen Sie Ihr Telefon auf laut und wir fangen jetzt hier an mit einer Reanimation, bis irgendjemand kommt.
Ja, das hilft dann auch schon sehr viel weiter. Und was ich jetzt noch neuerdings gehört habe, es gibt Firmen, die ich betreue, die haben zum Beispiel in ihrem Erste-Hilfe-Koffer so kleine Refresher, so bezüglich, was mache ich im Notfall bei bestimmten Situationen, wo man mal einfach drauf gucken kann, auch als Hilfe für die Ersthelfe oder für die Person, die da als erstes vor Ort ist. Oder ich habe von einer anderen Firma gehört, da gibt es ebenfalls so kleine Hilfsmittel wie so Schlüsselanhänger mit QR-Code, die im Notfall so durch die Erste Hilfe führen, wenn also noch nicht die Feuerwehr gerufen worden ist oder wenn einer die Feuerwehr ruft und der andere schon mal starten will, dass die zumindest schon mal so eine Rückmeldung haben, gegebenenfalls, wenn sie sich selber nicht sicher sind, was zu machen ist.
Ja, das stimmt, genau. Das heißt also, man kann sich natürlich immer Hilfsmittel machen. Man sollte auch wissen, wo ist denn überhaupt mein Verbandszeug? Damit fängt es ja schon an. Habe ich denn zu Hause auch irgendeinen Verbandskasten oder habe ich den nur im Auto? Wo ist der eigentlich im Auto? Das heißt, alles das, wenn ich nicht suchen muss, dann kriege ich auch keine Panik. Und dann bin ich auch viel, viel ruhiger, wenn ich weiß, wie denn der Ablauf überhaupt ist. Ne? Mhm. Und wenn ich dann wirklich so einen Refresher habe und mir nochmal überlege, auch wie geht denn so eine stabile Seitenlage oder wie funktioniert eine Reanimation, wie mache ich einen Druckverband? Tatsächlich, auch da kann man natürlich viele Leute ansprechen. Und wie gesagt, man kann auch ruhig mal so einen Erste-Hilfe-Kurs auch mal so ein bisschen auffrischen. Das ist bestimmt nicht schlecht. Viele, viele sagen immer, boah, ich habe Angst zu helfen und deswegen helfe ich gar nicht. Aber das Einzige, was halt falsch ist, ist gar nicht zu helfen. Das muss man einfach immer so sagen. Ne? Und ich hab auch eine ganze Zeit lang Erste-Hilfe-Kurse gegeben und man hört einfach, man macht das Ding zum Führerschein und dann ist das 30 Jahre her.
Genau.
Und ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Also jedes Hilfsmittel ist natürlich erlaubt.
Und manche Sachen ändern sich ja auch. Von vor 30 Jahren, da gab es Sachen, die heutzutage absolut kontraindiziert sind. Ja, dass man ja gar nicht mehr durchführt. Also wichtig ist, Hemmschwellen abzubauen, sei es durch kleine Hilfsmittel. Erlebt ihr denn häufig, dass Ersthelfer schon vor Ort geholfen haben? Oder ist das eher noch eine Ringeltaube?
Wir erleben es leider viel zu wenig. Das muss man ganz ehrlich sagen. Viele, viele Leute sind einfach extrem unbeholfen und haben Angst. Also das ist Ringeltaube möchte ich es nicht nennen, aber das ist immer noch leider die Minderheit, dass da wirklich eine vernünftige Erste Hilfe geleistet wurde. Es sind viele Leute sehr, sehr engagiert. Da funktioniert das tatsächlich. Das muss man auch wirklich sagen. Die machen das auch wirklich gut. Aber viele warten auch einfach auf uns und haben noch gar nichts getan. Das ist halt sehr, sehr schade.
Ja, viele Menschen erwarten ja auch, dass der Rettungsdienst sofort vor der Tür steht. Dabei passiert ja zwischen Notruf und Eintreffen des Rettungswagens einiges. Vielleicht kannst du kurz erklären, wie denn so ein Einsatz eigentlich abläuft, von der Alarmierung bis zur Ankunft am Einsatzort.
Ja, man ruft an die 112 an, dann landet man an der Leitstelle, bei uns hier zum Beispiel im Kreis Recklinghausen und dort gibt es dann die Notrufabfrage. Das heißt, das dauert eine Minute, vielleicht auch sogar zwei, bis dann eben alles geklärt ist und der Disponent weiß, welches Fahrzeug denn rausgeschickt wird. Dann wird er das Fahrzeug alarmieren und dann geht bei uns an der Wache der Gong. Dann würden wir alles, was wir gerade machen, stehen und liegen lassen und würden zum Fahrzeug laufen, uns kurz umziehen. Das heißt, wir ziehen dann die Rettungsdienstjacke an und was wir eben halt so brauchen, steigen dann ins Fahrzeug ein und fahren dann mit Blaulicht und Martinhorn natürlich zur Einsatzstelle. Und je nachdem, wie weit diese Einsatzstelle weg ist, fahren wir auch schon mal 5, 6, 7, 8 Minuten. Wenn wir in eine andere Stadt zum Beispiel fahren, oder, dann fahren wir natürlich auch schon mal länger. Das heißt, dass also durchaus, bis der Rettungsdienst tatsächlich da ist, so 8 bis 12 Minuten vergehen können. Das wäre auch die sogenannte Hilfsfrist, die wir so ein kleines bisschen haben, woran wir uns in Recklinghausen bzw. in Nordrhein-Westfalen wirklich anhängen, so an der Hilfsfrist der Feuerwehr, dass wir in 8 bis 12 Minuten mit einem Auto vor Ort sein sollen.
Ja, aber die hängt natürlich ab vom Verkehr, von der Entfernung, von der Einsatzlage. Wenn gerade mehrere Einsätze gleichzeitig sind, muss natürlich der Nachbarort einspringen und dann dauert es natürlich noch mal länger.
Genau, ja. Wir hören das sehr häufig, dann Autobahn, Rettungsgasse. Ne? Die Rettungsgasse wird nicht gebildet, wir kommen nicht zur Autobahn vor. Ne? Natürlich ist es auch, wenn wir mit Blaulicht kommen, für die Leute eine Ausnahmesituation. Wo soll ich denn jetzt überhaupt hin? Ja. Wie soll ich denn Platz machen? Ne? Da immer so ein bisschen dran denken, so was habe ich in meiner Fahrschule gelernt, was ist denn jetzt für uns gerade sinnvoll? Das würde uns natürlich auch die Fahrt erleichtern tatsächlich.
Ja, genau. Ja, der Rettungsdienst ist ja ein hochbelasteter Beruf. Was sind denn die größten Herausforderungen im Alltag außer dem Druck?
Ja, die größten Herausforderungen sind bestimmt einmal der Schichtdienst über 24 Stunden, den wir machen. Das heißt, wenn wir dann ein hohes Einsatzaufkommen haben, dann ist da natürlich auch mit recht wenig Schlaf oder Erholungspausen zu rechnen. Es ist eine körperlich schwere Arbeit, natürlich gerade wenn wir Patienten irgendwie tragen müssen, runterbringen müssen aus der Wohnung, wo wir mittlerweile sehr viele Hilfsmittel natürlich haben. Aber auch das geht nicht immer. Die Wendeltreppe bleibt die Wendeltreppe.
Genau.
Da gibt's kein Hilfsmittel, was da runterfährt. Das ist eben so ein bisschen, ne? Wir haben viele emotionale Situationen, natürlich, ganz klar. Das heißt, auch uns lässt nicht kalt, wenn da jetzt wir eine Reanimation haben, eine schwere Verletzung, Kinder, Notfälle, was auch immer. Das ist sehr, sehr breit gespeichert, auch das natürlich. Und die enorme Verantwortung, die wir tragen, ne? Das heißt, also wir sind da jetzt die ersten Profis vor Ort, die da helfen. Und wir schieben schon den Stein ins Rollen für die spätere Behandlung. Und wenn bei uns schon Fehler unterlaufen, dann wird es für den Patienten im Nachhinein natürlich auch nicht so toll ausgehen, wie es vorher ist. Das heißt also, wir haben schon eine hohe Verantwortung in gerade kritischen Einsätzen.
Mhm. Gibt es einen Einsatz, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Ach, wir sind immer schöne Einsätze im Gedächtnis, finde ich immer. Ne?
Schöne kannst du erzählen.
Ja. Und das ist immer so, ja, natürlich haben wir schon ganz viele Reanimationen gehabt. Wir haben auch schon Kindernotfälle gehabt. Wir haben auch ganz, ganz liebe Menschen tatsächlich dabei, ne? die sich wahnsinnig freuen, wenn wir kommen und die dann von uns behandelt werden. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe einen Mann gehabt, der hatte wirklich einen Herzinfarkt, ganz, ganz schwer tatsächlich. Aber der war so nett und der war so dankbar, dass wir kamen. Das, was er machen wollte, bevor wir ins Krankenhaus waren, mit mir mittags da trinken. Ich sage, ich glaube, das ist jetzt echt die falsche Idee.
Ja.
Aber das ist so, das habe ich nie, das ist einfach so, ich glaube, der hat das gar nicht so richtig verstanden, dass man sieht, die sind einfach wahnsinnig dankbar. Ne?
Ja, sowas bleibt natürlich dann in Erinnerung. Es gibt natürlich dann auch ein anderes Thema, was leider immer häufiger diskutiert wird. Das sind die Übergriffe auf Rettungskräfte. Menschen, die eigentlich kommen, um zu helfen, erleben manchmal Aggression oder sogar Gewalt. Kommt das bei euch auch häufiger vor?
Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ja, ich würde lügen, wenn ich sage, nein, das kommt nicht vor. Das ist natürlich so, dass wir auch Gewalt oder Aggression ausgesetzt sind. Tatsächlich ganz häufig von alkoholisierten Personen oder so oder von irgendwelchen Jugendlichen, die sich aufspielen wollen und sagen, hier, ich bin der Große. Ne? Ja, das kommt schon mal tatsächlich vor, aber auch da sind wir in Deeskalationstraining ein bisschen geschult, sodass wir einen großen Teil davon wegnehmen können. Ich werde es nie verstehen, warum es Übergriffe zu Rettungskräften oder Feuerwehr oder Polizei kommt, weil wir sind die helfen. Und ich werde es nie verstehen, aber ich glaube, damit müssen wir im Moment erstmal irgendwie klarkommen.
Ja, also es ist für Einsatzkräfte ja dann eine besondere Belastung, denn der Rettungskräfte Dienst arbeitet ja in einer Situation, in der Menschen ja auch selber unter Stress stehen, Angst haben oder im emotionalen Ausnahmezustand sind. Deshalb darf trotzdem Gewalt gegen Einsatzkräfte niemals akzeptiert werden. Respekt gegenüber Rettungskräften ist eine wichtige Grundlage für so ein funktionierendes Gesundheitssystem. Und Gewalt oder aggressive Situationen können ja auch psychisch belastend sein, dann auch für die Einsatzkräfte. Wie geht ihr denn so mental mit solchen Erfahrungen um?
Ja, grundsätzlich haben wir natürlich, wir können PSNV in Anspruch nehmen, das heißt psychosoziale Unterstützung und Notfallversorgung, so heißt es jetzt tatsächlich. Wir werden immer Einsatznachbesprechungen machen, über jeden Einsatz sprechen, weil so diesen alten Hase, wie ich mache seit 25 Jahren, jetzt begleite ich ganz, ganz viele junge Auszubildende natürlich. Das heißt, wir werden Nachbesprechungen machen. Das, was für mich vielleicht normal ist, ist für den Nächsten nicht mehr so. Das ist wie dieses große, große Fass, wo es immer reintropft. Ne? Da gehen Hunderte, Tausende Tropfen irgendwann rein und irgendwann ist dieses Fass voll. Dann kriegt es noch einen kleinen Rand oben, genau. Das ist die Oberflächenspannung. Und dann ist irgendwann ein Tropfen und der ist zu viel. Genau. Und dann läuft das Fass eben über. Und genau das muss nicht immer der super spektakuläre Einsatz sein. Und darauf muss man sich eben einstellen. Ne? Das heißt, also frühzeitig immer wieder ein PSNV und PSU in Anspruch nehmen, tatsächlich über den Einsatz sprechen und auch im Nachhinein vielleicht nochmal fragen, ist denn wirklich alles in Ordnung? Und mittlerweile ist die Akzeptanz so groß, dass das auch jeder versteht und auch jeder weiß tatsächlich, dass das völlig in Ordnung ist.
Manchmal kommt es ja auch nicht direkt nach dem Einsatz, sondern erst Wochen später, dass das dann plötzlich so wie Flashbacks wieder auftritt. Ja. Das ist ja auch häufig so. Und ich glaube, heutzutage ist es nicht mehr das Thema, es nicht zu sagen, sondern es ist soweit akzeptiert, dass das nicht als eigener Fehler wahrgenommen wird, sondern wirklich als Teil des Systems, dass das passieren kann. Und da gibt es ja mittlerweile so viele Hilfsmaßnahmen. Also ich habe jetzt auch einen Podcast gemacht über die Stiftung Hilfe für Helfer vom Deutschen Feuerwehrverband, der ja auch dann den Einsatzkräften weiter hilft dementsprechend. Also das heißt, gerade in den belastungsintensiven Berufen ist es wichtig, dass solche Erfahrungen nicht allein verarbeitet werden müssen.
Ja, genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch ein großer Bestandteil mittlerweile in der Ausbildung des Notfallsanitäters, dass man das eben halt weiß, dass wir Gespräche finden, dass wir immer einen Ansprechpartner tatsächlich haben. Das wissen unsere Auszubildenden auch. Das weiß aber auch jeder, der hier an der Wache tatsächlich arbeitet, dass wir immer einen Ansprechpartner da ist. Und auch wenn es Wochen oder später eben halt dazu kommt, dass man sich da Hilfe holen kann. Wir beobachten die Kollegen schon sehr genau und auch die Auszubildenden, ob da irgendetwas passiert. Und man muss sich einfach nicht mehr schämen. Das ist heute, das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Und das ist ein sehr großes Thema, weil sonst wird man diesen Beruf nicht so lange ausüben.
Das stimmt. Wenn du jetzt den Menschen eine Botschaft mitgeben könntest, was sollten sie über den Rettungsdienst unbedingt verstehen?
Hab Verständnis für uns, dass wir manche Situationen vielleicht haben, die für den Bürger nicht nachvollziehbar sind. Wir stehen manchmal mit dem Auto mitten auf der Straße. Ja, das kann sein. Und wir stehen vielleicht auch manchmal im Weg und derjenige kommt jetzt nicht raus. Ja, das kann sein. Aber wir sind gerade zu einem Notfall gefahren. Wir haben vorhin drüber gesprochen, wie eng unser Zeitfenster ist tatsächlich. Und dass wir uns noch einen Parkplatz suchen, ist eher unwahrscheinlich.
Und auch einen Parkplatz beziehen.
Genau, wir werden niemanden absichtlich ärgern. Wir werden keine absichtlich auszuparken. Tatsächlich, sondern das ist auch Teil unseres Jobs, weil wir uns wahnsinnig beeilen. Ich fahre auch lieber langsam, gehe lieber langsam zum Patienten, habe einen schönen Tag, weil das ist einfach nicht so das, was wir wollen. Das heißt, habt ein bisschen Verständnis für das, was wir denn tatsächlich machen. Und ich glaube, da sind wir schon ganz weit.
Ja, ich glaube, das war ein schöner Abschluss und eine schöne Botschaft an alle, die uns zuhören. Der Rettungsdienst ist immer dann da, wenn es drauf ankommt. Doch damit funktioniert, braucht es mehr als nur Technik und Organisation. Es braucht Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und eine Gesellschaft, die diese Arbeit respektiert. Vielen Dank für deine offenen Einblicke, Robin, und danke an alle Einsatzkräfte, die täglich für andere da sind. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gerne an alle, für die es wichtig ist, eigentlich ja für jeden. Und wenn ihr selbst einmal in die Situation kommt, den Rettungsdienst zu benötigen, zögert nicht, Hilfe zu holen, aber nutzt ihn bewusst und verantwortungsvoll. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und denkt immer daran, gesund arbeiten heißt besser leben. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.